Auf Herz und Nieren. Gesundheit, Ernährung und Fitness to go. Der Podcast, in dem renommierte Experten erklären, was du für deine Gesundheit tun kannst. Das Verständnis von ADHS hat sich in den letzten Jahren drastisch geändert.
Vielleicht denkt ihr bei ADHS an einen hibbeligen, unkonzentrierten Jungen im Grundschulalter. Mittlerweile wissen wir aber, dass es auch ganz anders aussehen kann.
ADHS kann auch bei Erwachsenen auftreten und sich dann ganz anders äußern. Vor allem bei Frauen. Wir räumen heute mit Mythen rund um das Thema auf und besprechen, inwiefern ADHS eine Krankheit ist oder sogar eine Stärke sein kann.
Und damit herzlich willkommen bei Auf Herz und Nieren. Mein Name ist Antonia Schillinger, ich bin Online-Redakteurin und Social-Media-Managerin bei Focus Gesundheit.
Hallo, ich bin Andrea Bannert, Mikrobiologin und leite die Online-Redaktion von Focus Gesundheit.
Wir haben heute zwei sich perfekt ergänzende Gäste eingeladen. Zum einen haben wir einen Psychiater, der uns erklären wird, welche Ursachen hinter ADHS stecken und wie Diagnose und Behandlung ablaufen. Und zum anderen haben wir eine Patientin, die mit 27 Jahren erst die Diagnose ADHS bekommen hat und die uns erzählt, wie sie im Alltag damit umgeht. Wir starten aber wie immer erstmal mit ein paar Fakten.
Es ist das Urelement jeglichen Lebens und es sorgt für Wohlbefinden, Balance und Entspannung. Wasser. Und davon gibt es in Bad Füssing an der bayerisch-österreichischen Grenze reichlich. Aus den mehr als 1000 Meter tiefen Quellen strömt 56 Grad heißes Thermalwasser. Ein besonderer Schatz, der Beschwerden lindern und Körper und Geist revitalisieren kann. Und das Beste? Sie können das heilkräftige Thermalwasser hautnah erleben und spüren. In drei verschiedenen Thermen. In Europas größter Thermenlandschaft. Tauchen Sie ein in die Bad Füssinger Gesundheitswelt. Lassen Sie die Sorgen des Alltags hinter sich und schöpfen Sie neue Energie. Mehr Infos über Bad Füssing, den Kraftort für Heilung, Regeneration und gesundheitliches Wohlbefinden sowie den unzähligen Möglichkeiten dort, finden Sie online auf badfüssing.de.
Kurz und schmerzlos. Das Thema in Zahlen. Die Abkürzung ADHS steht für Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Bei Kindern äußert sich ADHS oft dadurch, dass sie zum Beispiel keine Geduld für Hausaufgaben haben oder auch zum Spielen nicht stillsitzen können oder Wutausbrüche bekommen.
Bei Jungen wird ADHS häufiger diagnostiziert als bei Mädchen. Und das liegt unter anderem daran, dass die Symptome bei Mädchen seltener erkannt werden. Die sind weniger aggressiv und hyperaktiv, sondern häufig eher innerlich unruhig, reden ganz viel, neigen eher zu ängstlichem Verhalten und Tagträumen auch. Das nennt man dann ADS, also der Symptombereich Hyperaktivität fällt da quasi weg.
Früher dachte man, dass ADHS nach dem Kindesalter verschwindet. Das ist inzwischen widerlegt. Etwa die Hälfte der Betroffenen hat auch im Erwachsenenalter noch Symptome. Bei Erwachsenen äußert sich ADHS sehr unterschiedlich und individuell, zum Beispiel durch Impulsivität. Betroffene können sich dann zum Beispiel schneller provoziert fühlen oder fallen anderen ins Wort.
Manche haben auch das Gefühl, ständig auf dem Sprung zu sein, können sich nicht richtig entspannen oder sie brechen Aufgaben schneller ab, verzetteln sich, lassen sich schnell ablenken.
2,5-5% der Erwachsenen weltweit haben ADHS. Die Dunkelziffer ist vermutlich deutlich höher.
Oft können auch psychische Begleiterkrankungen mit auftreten. Menschen mit ADHS leiden häufiger an Depressionen, Angststörungen, Suchterkrankungen oder Persönlichkeitsstörungen als Menschen ohne ADHS.
Viele Betroffene, aber auch Wissenschaftler sehen ADHS oder zum Beispiel auch Autismus heute nicht mehr unbedingt als Erkrankung. Sie sprechen eher von Neurodivergenz. Das bedeutet, dass jedes Gehirn etwas anders funktioniert. Menschen, die so denken und sich so verhalten, wie wir es als normal empfinden, sind neurotypisch. Es gibt aber ein ganzes Spektrum an Gehirnen, die anders funktionieren. Darüber sprechen wir später noch ausführlicher. Wie sich ADHS anfühlt und wie es sich auf den Alltag auswirkt, das erzählt uns jetzt Lisa Vogel. Sie hat erst im Alter von 27 Jahren die Diagnose ADHS bekommen und sie hat auch ein Buch darüber geschrieben, Hirngespinste. Lisa, wir freuen uns sehr, dass du heute zu Gast bei uns bist.
Danke, dass ich hier sein darf.
Lisa, wie war das denn für dich, die Diagnose ADHS zu bekommen?
Also ich glaube, direkt im ersten Moment war mir die Tragweite davon gar nicht bewusst. Also für mich war das irgendwie eine weitere Diagnose auf meinem Weg der psychischen Erkrankungen, den ich durchgemacht hatte und da noch gar nicht so richtig verstanden, was das für eine Bedeutung für mein Leben haben wird und was ich plötzlich für Zusammenhänge ziehen kann, was in meinem Leben vielleicht schon immer anders lief als bei anderen, was ich aber nicht so einordnen konnte. Und deswegen, also meine Diagnose war 2019, da war das auch noch nicht in den Medien so ein großes Thema. Da haben noch sehr wenige Leute öffentlich drüber gesprochen. Was ist überhaupt ADHS? Wie äußert sich das? Welche Teile des Lebens können davon eben betroffen sein? Und deswegen war so der erste Moment erstmal so, naja, okay. Und ich habe dann mehr und mehr angefangen, mich eben selbst auch damit zu beschäftigen und bin immer mehr darauf gekommen, welche riesigen Ausmaße das eigentlich annimmt und dass mein ganzes Leben davon bestimmt wird. Und so sitze ich jetzt heute hier und kann sagen, es hat mein ganzes Leben doch verändert.
Wenn du sagst, Lisa, auf dem Weg unterschiedlicher psychischer Erkrankungen, dann bedeutet es, du hattest vorher noch Diagnosen für andere psychische Erkrankungen. Magst du uns die kurz verraten?
Also ich habe schon mit 15 die Diagnose Depression bekommen und auch relativ zeitnah danach eine Angststörung mit Panikattacken. Da hängen sich dann gerne so andere Sachen mit dran, wie zum Beispiel eine Suchterkrankung, Vermeidungsstörung, Persönlichkeitsverhaltensstörung. Und genau, das sind so die Kernsachen, die auch immer wieder behandelt wurden, aber es nie so richtig gegriffen hat und sich auch nie so wirklich es angefühlt hat, als würde jetzt was passieren. Also als würde sich jetzt irgendwas zum Positiven verändern.
Auf diesen Zusammenhang mit anderen psychischen Erkrankungen, den es öfter gibt, gehen wir dann im Verlauf des Podcasts später nochmal genauer ein.
Und du sagst, es wurde erst mit 27 tatsächlich die Diagnose gestellt. War es dann als Kind, hast du ja auch schon Symptome gehabt, nie so, dass da mir jemand auf die Idee gekommen ist, es könnte vielleicht ADHS dahinter stecken?
Überhaupt nicht tatsächlich, weil ich bin in den 90ern geboren und aufgewachsen und da war das tatsächlich eher so ein Jungsding. Also da war das wirklich so, ich hatte auch in meiner Klasse, glaube ich, 4 Jungs, die dann auch alle ADHS diagnostiziert hatten und Medikamente bekommen haben. Und ich hatte irgendwie relativ ähnliche Probleme, aber irgendwie war das dann so, naja, das ist irgendwie, ist das was anderes und irgendwie ist das Depression und Angststörung oder irgendwie ist das halt ein aufgewecktes Mädchen. Aber an ADHS hat da tatsächlich niemand gedacht und als ich das meiner Mutter dann gesagt habe, dass ich die Diagnose bekommen habe, war sie so, naja, hätte man ja irgendwie auch mal vorher drauf kommen können. Also es war irgendwie so, aber es war, ich mache ihr da auch keinen Vorwurf, weil es wirklich niemand auf dem Schirm hatte für Mädchen. Das ist, glaube ich, einfach der Punkt.
Lisa, kannst du uns erzählen, welche Einschränkungen du durch ADHS in deinem Alltag erlebst?
Also vorab muss man auf jeden Fall sagen, dass mein Gehirn wird hauptsächlich motiviert von Dingen, die neu, spannend oder dringend sind. Und das merke ich in meinem Alltag wirklich sehr, sehr deutlich. Ich kann nicht einfach morgens aufstehen und mir eine To-Do-Liste schreiben und sagen, so, die arbeite ich jetzt ab und dann bin ich irgendwann fertig und mache Feierabend. Sondern im Prinzip wache ich morgens auf und es ist immer so ein bisschen wie so eine Überraschungsei. Was passiert heute? Wie viel Energie habe ich heute übrig? Kann ich heute die Sachen schaffen, die ich mir vorgenommen habe? Meistens nicht. Also nehme mir meistens morgens Sachen vor und dann mache ich entweder viel mehr als das oder deutlich weniger als das oder ganz was anderes. Also es ist doch relativ chaotisch in meinem Alltag. Ich glaube, das ist auch so die größte Einschränkung, die ich da so habe. Mal fernab von diesen ganzen Sachen wie Aufmerksamkeitsprobleme. Ich habe relativ wenige Aufgaben am Tag, wo ich mich sehr stark konzentrieren muss, weil ich meinen Alltag eben auch sehr stark darauf angepasst habe, dass das nicht immer so funktioniert. Ich vergesse viele Dinge, muss mir sehr viel aufschreiben. Es, sehr viel Zeit des Tages dreht sich darum, Dinge nicht zu vergessen oder auch darüber nachzudenken, ob ich gerade was vergessen haben könnte. Das ist eigentlich noch viel schlimmer und belastender, dass man ständig irgendwie so hinterherhängt und denkt, oh mein Gott, vielleicht habe ich gerade irgendwas zu tun und ich habe das total vergessen, dass ich das noch machen muss. Ich habe aber zum Glück sehr viel Hilfe. Ich habe sehr viele liebe Menschen, die mich an Dinge erinnern, die mir nochmal einen kleinen Hinterntritt geben, wenn irgendwas doch nochmal schneller gemacht werden muss. Und das hilft mir auf jeden Fall sehr.
Du erklärst auch in deinem Buch so ein Beispiel, dass du ganz viele verschiedene Aufgaben anfängst, aber keine so richtig beendest. Also dass du zum Beispiel gerade die Wäsche aufhängen willst und dann siehst du aber, dass gerade das Waschbecken geputzt werden muss oder gehst dann in die Küche, siehst das schmutzige Geschirr und so weiter. Wie gehst du da im Alltag damit um? Also wie bewältigst du solche Situationen?
Ehrlich gesagt ist es bei mir so, ich lasse das so passieren, weil alles, was ich versuche, da dann gegen zu tun, funktioniert halt auch nicht. Also wenn ich dann sage, okay, jetzt mache ich es aber wirklich dieses Mal wirklich zu Ende, da macht mein Hirn mir einfach einen Strich durch die Rechnung, das muss man einfach sagen.
Du erzählst auch, dass es sich in deinem Kopf so ein bisschen wie so eine innere Achterbahn anfühlt, deine Gedanken. Kannst du das ein bisschen beschreiben? Ich glaube, das ist schwer vorzustellen.
es passiert einfach sehr viel gleichzeitig. Ich kann kaum einen Gedanken so richtig greifen. Es fühlt sich an, also wenn ich es so bildlich erzählen sollte, dann sind da ganz viele Schubladen und die sind alle offen und irgendwie fliegt ganz viel rum und keiner weiß so richtig, wo jetzt die Gedanken dann so wirklich hingehören. Das heißt, ich kann kaum einen Gedanken so richtig greifen und sagen, so denke ich nur an das. Und ich kann den auch kaum zu Ende denken. Es ist wirklich irgendwie so dieses Springen von. Also du hast gerade die Aufgaben angesprochen, dieses, ich muss eigentlich Wäsche waschen, ach so, aber die Spültücher und das und ach ja, jetzt bin ich irgendwie im Bad und glätte mir die Haare. Und genauso ist es halt auch im Kopf dann. Also genauso passiert das. Ich sehe was und das löst sofort den alten Gedanken ab. Und der neue ist dann plötzlich super relevant. Und das passiert aber im Sekundentakt und teilweise nebeneinander her, so dass ich eben einfach gar nicht weiß, wohin meine Gedanken mich dann so treiben. Mhm.
Viele Betroffene erzählen von einem Wartemodus, nennt sich das. Kannst du uns das mal erklären?
Was mit ADHS oft einhergeht, ist das Problem mit der Zeit, also mit Zeitgefühl. Ich zum Beispiel habe kaum Zeitgefühl. Ich kann, wenn ich eine Aufgabe mache, kann ich dir hinterher nicht sagen, ob das 5 Minuten gedauert hat oder eine halbe Stunde. Das heißt, wenn ich einen wichtigen Termin habe oder generell einen Termin, wo ich weiß, da muss ich um eine bestimmte Uhrzeit sein oder muss ich um eine bestimmte Uhrzeit losfahren, dann traue ich mich vorher nicht. Ich traue mir selbst nicht. Das kann man, glaube ich, so sagen. Ich traue mir nicht, pünktlich da zu sein, wenn ich vorher irgendwas anderes anfange. Das heißt, wann immer ich irgendwie einen festen Termin am Tag habe, auch so wie heute zum Beispiel, ich saß jetzt vor unserem Interview einfach eine Stunde hier und habe irgendwie nichts Neues angefangen, weil ich die Angst habe, dass dann diese Situation passiert von, ach, ich mache nochmal schnell und dann, ich mache nochmal schnell das, ich mache nochmal schnell das andere und dann sitzt ihr schon hier und wartet auf mich und ich habe es irgendwie wie verpeilt, weil ich dachte, das hat ja nur 5 Minuten gedauert, obwohl es eine halbe Stunde gedauert hat. Also es ist wirklich so, dass viel Zeit am Tag dafür drauf geht, nichts zu machen, um nicht irgendwie zu spät zu sein, um nicht irgendwas zu vergessen, um nicht irgendwas zu verpassen. Und das ist so mit die, das ist so eine leere Zeit, die fühlt sich ganz ekelhaft an, aber so richtig was anfangen und so richtig was dagegen tun, kann ich irgendwie auch nicht.
Aber so ein bisschen richtest du dich ja schon darauf ein. Ich fand es interessant, dass du vorher gesagt hast, du hast dir deine Aufgaben so eingerichtet, dass es wenig vorkommt, dass du dich so ganz extrem auf eine spezifische Sache immer wieder konzentrieren musst. Darf ich fragen, was du beruflich machst?
Also ich bin Content Creatorin und Autorin. Das heißt, ich kläre hauptsächlich im Internet über ADHS und die Probleme, die so sich da dranhängen, auf. Ich berichte über meinen Alltag und dasselbe mache ich ja auch in meinem Buch, dass ich im Prinzip über Symptome aufkläre, dass ich so über Selbstakzeptanz vor allem aufkläre und eben sage, bei mir ist das so und es ist völlig okay, wenn das bei euch auch so ist und es ist auch völlig okay, wenn das bei euch diese Sachen schlimmer sind oder wenn das vielleicht ihr gar nicht habt oder so. Und das ist natürlich ein sehr spezieller Alltag, ne? Also nicht jeder ADHS-Betroffene kann, glaube ich, so frei mit seinen Symptomen umgehen und sagen, naja, ist ja eigentlich egal, ob ich jetzt heute das dann schaffe oder nicht. Weil im Zweifelsfall ist es bei mir so, wenn ich einen total schlechten Tag habe, dann kann ich das eben auch auf Instagram bearbeiten und kann eben sagen, heute habe ich einen schlechten Tag und ich glaube, das liegt da und das tue ich dagegen. Das kann ja gar nicht jeder machen. Das heißt, mein ADHS ist im Prinzip in Teilen mein Job. Und dadurch kann ich eben auch, wenn ich mit Vertragspartnern irgendwie was bespreche, dann wissen die im Normalfall, was da die Probleme sind. Und wenn sie es nicht wissen, dann kriegen sie es gesagt. Und das ist natürlich schon eine sehr privilegierte Situation, aber auch eine sehr besondere.
Ja, das stimmt. Irgendwie ganz spannend, wie du dir das eingerichtet hast. Lisa, wir kommen nachher auf positive Aspekte zu sprechen. Das finde ich nämlich auch total spannend, dass es die sehr oft gibt. Mich würde jetzt nochmal interessieren, also wir haben jetzt schon darüber gesprochen, wie es deinen Alltag beeinflusst, was da Herausforderungen sind. Gab es irgendwann mal für dich schon so ein Loch, also vielleicht auch noch vor der Diagnose? Ich weiß nicht, du hast dann gesagt, du hast dann auch viel verstanden. Vielleicht hatte das auch was mit Erleichterung zu tun. Aber gab es auch so einen Zeitpunkt, wo du einfach gemerkt hast, dass bestimmte Dinge für dich vielleicht auch nicht so funktionieren, wie du dir das an bestimmten Stellen wünschen würdest und wo dich das vielleicht auch sehr belastet hat und wie hat sich das dann geäußert?
Gibt es auch immer mal wieder, dass ich einfach teilweise Sachen machen will, die andere machen oder wo ich einfach sehe, da könnte ich vielleicht noch mehr rausholen oder so und ich weiß einfach, ich ich kann das nicht leisten. Mittlerweile ist das aber, wie du schon sagst, das hat mit der Akzeptanz einfach so ein bisschen abgenommen, ne? Dass ich dann sage, naja gut, das ist halt eben so und dafür kann ich vielleicht andere Sachen machen. Ich glaube, dass ich Zeit meines Lebens in diesem Loch war eigentlich bis zur Diagnose oder bis zu dieser Findung dann, weil das eben auch schon in der Schule ja anfängt, ne? In der Schule kriegt man dann gesagt, naja, du könntest ja, wenn du dich nur anstrengen würdest und du würdest ja das hinkriegen, wenn du doch einfach mehr machen würdest und deine Schulkameraden kriegen das doch auch alles hin und warum hast du denn jetzt wieder eine 5 geschrieben und warum hast du denn jetzt schon wieder, ich musste dauernd nachsitzen zum Beispiel, also wirklich jede Woche, weil ich nie meine Hausaufgaben, ich hatte nie meine Bücher dabei, ich hatte nie irgendwie dieses Mappen abgeben und sowas, das war schon ein Riesendrama. Und das hat sich natürlich im späteren Berufsleben auch so durchgezogen, dass ich immer das Gefühl hatte, ich muss eigentlich jemand anders sein und so wie ich bin, passe ich nicht rein. Und so wie ich bin, kann ich eigentlich in der Gesellschaft nicht bestehen. Und das meine ich auch, wenn ich sage, dass mein Alltag jetzt natürlich sehr privilegiert ist, weil dieses Problem einfach nicht mehr auftritt, weil ich jetzt ganz ich selber sein kann und alle Leute, die mich jetzt neu kennenlernen, auch wissen, wer ich bin und dass ich bin. Und das war einfach gar nicht so, ne? Also ich habe wirklich mit 30 eigentlich nochmal angefangen, mich völlig neu auch zu entdecken und zu verstehen, wer ich überhaupt bin und was ich überhaupt möchte und was ich überhaupt brauche. Und das ging vorher gar nicht, weil ich so viele Defizite halt hatte.
Jetzt, Lisa, hast du dein Umfeld schon angesprochen. Du hast gesagt, gerade im Beruflichen, dass du da, ja, das ist natürlich schon eine Sondersituation, dass durch deinen Beruf diese Problematik dann anderen sehr schnell klar ist. Wie ist es denn im ganz privaten Umfeld? Wie reagieren Freunde, vielleicht auch neue Freunde, die du findest? Ich weiß nicht, ob du eine Partnerschaft hast. Wie ist es in der Partnerschaft?
Also mein Partner hat mich so kennengelernt. Ich glaube, also alle Leute kennen mich ja im Prinzip so. Also Leute, die mich näher kennen, wussten ja auch vorher schon so, okay, irgendwie ist es bei Lisa immer sehr chaotisch, so im Kopf und im Außen irgendwie ist da was los. Und dass man dem Ganzen später einen Namen gegeben hat, das war schon besonders, weil ich glaube, wir mussten uns alle wieder neu kennenlernen. Also sowohl ich, mein Partner, als auch er mich und auch mit meiner Familie, mit meiner Mutter, mit meiner Schwester, war das natürlich nochmal ein ganz anderes Ding, dem Ganzen plötzlich einen Namen zu geben und zu sagen, hey, das war aber schon immer so. Also das war auf jeden Fall ein Ding. Ich habe ganz wenige Leute aus meiner Vergangenheit quasi mitgenommen ins Jetzt. Also es gibt ganz wenig Kontakte, die das wirklich so diesen Weg mitbegleitet haben, muss ich sagen, weil ich eben auch mich immer sehr viel eingeigelt habe und dann irgendwie sehr viele Probleme für mich selber ausmachen wollte, Probleme hatte, mich bei Leuten zu melden und so weiter. Und Leute, die mich neu kennenlernen, ich kann jetzt einfach mehr ich sein. Und ich glaube, es ist gar nicht mehr so ein großes Thema. Ganz am Anfang, als ich dann so diese Selbstfindungsreise quasi gemacht habe, war das sehr viel Thema und ich habe sehr viel drüber gesprochen. Ich bin sehr viel in Austausch gegangen. Ich glaube, es war auch manchmal ein bisschen schwierig. Das ist dann immer so dieses Thema von, naja, du kannst das jetzt aber nicht als Ausrede für alles benutzen. Und ich habe gesagt, naja, aber doch, weil es ist ja alles. Und irgendwie kam es da doch so zum einen oder anderen Crash, aber insgesamt total positiv und total nett und ich habe auch sehr konsequent dann Leute rausgeschmissen aus meinem Leben, die gesagt haben, so, nee.
Ja. Lisa, wie ist es denn mit dem gesellschaftlichen Umfeld? Also jetzt über Freunde und den ganz engen Kreis hinaus. Du schreibst in deinem Buch auch, dass Menschen manchmal Sätze sagen wie ADHS gibt es doch gar nicht oder du bildest dir das ja nur ein. Wie gehst du denn mit solchen Aussagen um?
Das ist für mich ganz schwierig, ehrlich gesagt, weil ich glaube, manchmal diese Aussage sagt mehr über die Person aus, die sie sagt, als über mich oder über die Aussage selbst. Das ist ja im Prinzip, wird das immer dann gesagt, wenn ich eigentlich ja sage, ich habe einen Leidensdruck. Also wenn ich sage, ich habe ADHS und ich leide darunter und dann spricht die andere Person mir das im Prinzip ab und sagt, naja, aber das ist ja jetzt eigentlich gar nicht so schlimm und jeder hat das doch mal und jeder kennt doch dies und das und das gibt es doch gar nicht und da gibt es ja ganz viele Mythen und die gab es auch schon, als ich Kind war in den 90ern, war das ja auch schon so, dass im Prinzip jeder gesagt hat, naja, die Eltern wollen ja eigentlich nur, dass ihre Kinder besser hören und geben deswegen Medikamente. Also das ist ja was, das ist nicht neu. Und deswegen mittlerweile, wenn jemand mich damit konfrontiert, gehe ich damit gar nicht mehr um, weil ich dann einfach sage, da kann ich dann eh nichts machen. Es gibt mittlerweile eine so gute Studienlage, obwohl sie immer noch dünn ist, aber es wird immer und immer besser. Man kann mittlerweile nachlesen, wie sich das zum Beispiel in der Genetik äußert, dass man da erkennen kann, eine Neurodivergenz, welche genetischen Faktoren sind da beteiligt. Und dann denke ich mir, bevor jemand so eine Aussage tätigt, hätte er die Möglichkeit gehabt, sich selber darüber zu informieren und vielleicht da noch mal mal eine differenziertere Meinung zu bilden. Und das ist halt so dieser Stammtischsprech. Also da kann ich einfach gar nichts mit anfangen, ehrlich gesagt.
Lisa, ich glaube, jeder kann sich jetzt schon mal besser vorstellen, wie sich der Alltag mit ADHS für dich anfühlt. Wir wollen jetzt mal gemeinsam in die Vergangenheit schauen, wie die Wissenschaft früher auf ADHS geblickt hat und wie es heute ist.
Zeitreise. Der Blick in die Geschichtsbücher.
Im Kinderbuch Struwwelpeter aus dem Jahr 1844 findet sich eine der wohl bekanntesten Beschreibungen eines hyperaktiven Kindes. Im Volksmund wird ADHS lange auch als das Zappel-Philipp-Syndrom bezeichnet.
Und bis zum Ende des 20. Jahrhunderts beschreiben Ärzte ADHS als konstitutionellen Charakterfehler. Betroffene Kinder galten als abnorm und als Ursache wird ein moralischer Defekt angesehen.
Erst im Jahr 1978 wird das sogenannte hyperkinetische Syndrom im Kindesalter beschrieben. So wurde ADHS damals genannt und in den internationalen Krankheitskatalog aufgenommen.
Und dass ADHS auch bei Erwachsenen bestehen kann, das wird tatsächlich erst im Jahr 2003 offiziell anerkannt. Und erst seit 2011 sind Medikamente gegen ADHS-Symptome bei Erwachsenen zugelassen.
ADHS ist per Definition eine psychische Erkrankung. Inzwischen spricht man aber auch in der Wissenschaft häufig eher von einer Neurodivergenz. Also, dass es neurotypische Gehirne gibt und Gehirne, die eben anders funktionieren. Also quasi einen anderen Bauplan haben, aber deshalb nicht unbedingt schlechter sind.
Es ist das Urelement jeglichen Lebens und es sorgt für Wohlbefinden, Balance und Entspannung. Wasser. Und davon gibt es in Bad Füssing an der bayerisch-österreichischen Grenze reichlich. Aus den mehr als 1000 Meter tiefen Quellen strömt 56 Grad heißes Thermalwasser. Ein besonderer Schatz, der Beschwerden lindern und Körper und Geist revitalisieren kann. Und das Beste? Sie können das heilkräftige Thermalwasser hautnah erleben und spüren. In drei verschiedenen Thermen. In Europas größter Thermenlandschaft. Tauchen Sie ein in die Bad Füssinger Gesundheitswelt. Lassen Sie die Sorgen des Alltags hinter sich und schöpfen Sie neue Energie. Mehr Infos über Bad Füssing, den Kraftort für Heilung, Regeneration und gesundheitliches Wohlbefinden sowie den unzähligen Möglichkeiten dort, finden Sie online auf badfüssing.de.
Und neue Studien, die zeigen sogar, dass Menschen mit ADHS durch ihre Kreativität zum Beispiel evolutionär sogar im Vorteil waren. Und erst in unserer modernen, strukturierten Gesellschaft führte das dann zu Problemen. Lisa, was sagst du, welche positiven Aspekte erlebst du persönlich durch ADHS?
Also ich habe immer das Gefühl, ich kann mich zum Beispiel für alles begeistern. Dadurch, dass irgendwie alles ja spannend und neu sein kann, kann ich im Prinzip mich für total viele Dinge interessieren. Wenn ich mich mit jemandem unterhalte, der in einer Papierfabrik arbeitet oder Hamster züchtet oder Pilze züchtet oder sonstige Dinge macht, da bin ich erstmal Feuer und Flamme und will alles darüber wissen und finde das total interessant. Also ich kann mich total mit anderen freuen. Ich kann mich total begeistern für Dinge und habe eben diese sehr starken Emotionen ins Negative auch, aber vor allem eben auch ins Positive, dass ich oft sehr angeknipst bin und denke, ja, jetzt geht's los. Und diesen Tatendrang, der nicht immer bis zum Ende durchgeführt wird, aber auf jeden Fall fühlt der sich total gut an. Du hast gerade schon eine Kreativität angesprochen. Das ist bei mir auf jeden Fall auch ein Ding. Kreativität, aber vor allem auch sowas wie Problemlösungen. Man findet irgendwie super kreative Wege, seine eigenen Probleme oder die Probleme von anderen zu lösen, weil man es irgendwie auch immer musste und irgendwie auch gewöhnt ist. Dass ständig einem so ein paar kleine Steine in den Weg gelegt werden, das auf jeden Fall. Und durch dieses ständige Anderssein und immer so ein bisschen nebenherlaufen, ausgegrenzt sein, habe ich das Gefühl, dass ich auch super empathisch bin, auch gegenüber Leuten, die vielleicht anders sind oder die vielleicht auch nicht so ganz reinpassen. Und das finde ich auch eigentlich eine ganz schöne Eigenschaft.
Stimmt. Manche Menschen mit ADHS können sich auch in ein für sie interessantes Thema so absolut rein vertiefen und vergessen dann so alles um sich herum. Zum Beispiel auch so Dinge wie Essen und Schlafen. Das bezeichnet man als Hyperfokus. Und viele nehmen das ja als eine Art Superkraft wahr. Lisa, wie ist das bei dir? Kennst du diesen Hyperfokus?
Ja, und in Klammern leider. Es ist manchmal eine Superkraft. Es ist richtig cool, wenn man den Hyperfokus bekommt, wenn man an was arbeiten muss und man sich genau auf das Thema dann auch gerade so richtig doll fokussieren möchte, weil dann schafft man innerhalb von kürzester Zeit die Arbeit von 3 Wochen. Das ist super. Ist aber meistens nicht so. Man kann den leider nicht steuern. Also der kommt einfach, wenn er kommt. Und wenn das Gehirn gerade der Meinung ist, so, jetzt ist gerade das Thema interessant und jetzt fuchsen wir uns da ein. Und bei mir war das zum Beispiel so, als ich mein Buch geschrieben habe. Das war also die Zeit in meinem Leben, wo ich mich sehr fokussieren musste und wo ich halt immer eine feste Aufgabe am Tag hatte. Mein Hirn fand aber Selbstversorgergarten total interessant und wollte eigentlich den ganzen Tag Gemüse züchten und halt sich Bücher über Gemüse durchlesen und im Garten wühlen. Und das war schon schwer zum Beispiel. Also das ist dann schon echt krass, wenn man eigentlich weiß, ich muss aber dieses Buch schreiben, ich muss aber diesen, ne, also ich muss mich irgendwie darauf jetzt konzentrieren. Und dann ist es wirklich fast wie so ein bisschen körperlicher Schmerz, dass man sich davon losreißen muss, von dem, was eigentlich gerade im Kopf los ist. Und du hast es halt gerade schon gesagt, man vergisst halt so die alltäglichen Dinge wie Essen, Schlafen, Trinken, teilweise aufs Klo gehen. Also ich merke das dann wirklich so richtig last minute, wenn es schon so richtig fast zu spät ist. Und auch sowas wie das Beziehungsleben und sowas leidet darunter schon doch sehr. Und das schlimmste Gefühl ist eigentlich, wenn es dann vorbei ist. Also eigentlich ist es ja dann total cool, wenn man dann auch die Gelegenheit hat und die Zeit, sich mit so einem Thema zu beschäftigen. Und dann macht das total Spaß. Und jede Sekunde, die man sich dann damit beschäftigen kann, ist total toll und macht so richtig schöne Gefühle. Und plötzlich fühlt sich diese Sache, die ich gestern noch richtig toll fand, am nächsten Tag an wie so, als würde ich so Mehl mit Wasser essen. So ganz einfach, ganz komisch. Und es macht keinen Spaß mehr. Es löst nicht mehr die Gefühle aus. Und dann findet man so ein Thema einfach erstmal nicht mehr. Das heißt, dann ist man erstmal in so einem Loch. Also an sich ist es cool, aber ich würde es nicht als Superkraft bezeichnen, weil es eben so viele Nachteile hat im normalen Leben.
Ja, das finde ich auch nochmal ganz wichtig. Also wie jeder Betroffene da die Erkrankung empfindet, das ist ja auch sehr unterschiedlich. Und manche sagen vielleicht, sie wollen das als Superkraft sehen, ihr ADHS. Andere sagen, es ist eine Erkrankung. Andere nennen es Störung oder wie auch immer. Das ist ja auch jedem wirklich selbst überlassen, wie man sich damit auch identifizieren möchte. Wir versuchen da so ein bisschen verschiedene Perspektiven jetzt auch einfließen zu lassen. Deswegen haben wir auch das Negative über das Positive gesprochen. Und genau, jetzt kommen wir zu den konkreten Strategien, die wir vorhin schon angesprochen haben. Lisa, was hilft dir denn persönlich, mit ADHS im Alltag umzugehen? Was hast du für Strategien?
Ich glaube, das wichtigste Learning für mich war, dass keine Strategie für immer hilft. Weil das ist eben auch dieses Thema, viele sind auf der Suche nach der einen Strategie. Das ist ja auch was, womit viele werben, hier, wir haben jetzt die eine App für ADHS oder wir haben jetzt dieses eine Produkt für ADHS. Und das wird nicht funktionieren, weil das Hirn nicht so funktioniert. Das Hirn will immer neue Reize haben. Und das war ein gutes Learning für mich, weil ich halt immer dachte, naja, okay, jetzt muss ich aber bei der Sache auch bleiben, weil die hat jetzt funktioniert und wenn es dann nicht mehr klappt, das ist doof. Es gibt so ein paar Sachen, die ich doch relativ regelmäßig mache, aber ich muss die immer wieder austauschen. Ich mache zum Beispiel, jeden Samstag mache ich einen Livestream mit meiner Community, wo wir zusammen aufräumen. Das ist ganz cool, weil wir uns dann übers Aufräumen austauschen. Wir verbinden das so ein bisschen mit Spaß und lustig und wir reden dann miteinander und räumen dann halt nebenbei die Wohnung auf. Das ist eigentlich ganz schön, weil ich dann auch das Gefühl habe, das hilft Leuten und Leute halt das Gefühl haben, okay, wir unterstützen uns irgendwie gegenseitig und dadurch ist es dann ganz, ganz cool. Das ist auch, also es gibt einen Begriff dafür, das nennt sich Buddy-Doubling. Das kann man eben auch im kleinen Rahmen machen. Dafür muss man keinen Livestream machen, sondern da kann man auch einfach die beste Freundin anrufen und sagen, hey, ist es okay für dich, wenn ich kurz die Spülmaschine aus- und einräume, während wir telefonieren? Oft fällt es uns Menschen einfacher, zum Beispiel zu arbeiten, wenn andere Leute mit dabei sind, als wenn wir halt so für uns alleine wursteln. Dann gibt es auch so ganz abstruse Dinge, wie zum Beispiel manchmal, wenn ich wirklich mich gar nicht motivieren kann, dann verkleide ich mich zu Hause wie so cosplaymäßig als meine Putzkraft Helga, die es gar nicht gibt, aber die wie eine kölsche Großmutter ist, die regelmäßig kommt, dann ziehe ich eine Schürze an und setze eine graue Perücke auf und putze meine Wohnung als Helga. Also es gibt so ganz wilde Sachen und deswegen sage ich auch jedem, es gibt keine Strategie, die nicht geht oder die irgendwie nicht okay ist oder so. Alles, was hilft, darf auch passieren. Und man kann zum Beispiel sich eine To-Do-Liste machen und da Zahlen dran schreiben und die auswürfeln. Also es gibt so ganz viele Dinge und für mich ist wichtig, ich habe die alle auf einer Liste und ich muss an dem Tag entscheiden, okay, was glaube ich, was könnte funktionieren. Und so funktioniert es dann eben.
Jetzt weiß ich, was du mit dem Kreativen gemeint hast.
Lisa, eine abschließende Frage. Würdest du dein ADHS-Gehirn gegen ein neurotypisches Gehirn eintauschen wollen?
Wenn du mich jetzt gerade fragst, dann nein. Es gibt mit Sicherheit Tage, wo ich auf diese Frage anders antworten würde, weil irgendwie alles schief geht und ich total genervt vor meinem eigenen Gehirn bin. aber ich würde vor allem diese positiven Aspekte nicht eintauschen wollen. Und ich glaube, ich bin auch in dieses Chaos einfach so ein bisschen geboren und reingewachsen und habe das irgendwie so für mich mir untertan gemacht, sagen wir mal so. Und ich glaube, das passt einfach zu mir und mein Hirn passt zu mir und ich habe mein Leben so auf mein Hirn angepasst, dass ich jetzt wahrscheinlich, wenn ich jetzt so das Hirn tauschen könnte, wahrscheinlich in meinem eigenen Alltag nicht mehr klarkommen würde.
Das stimmt auch wieder.
Ja, irgendwie bist du ganz viel ich. Das finde ich total schön, diese Akzeptanz und dass man sich dann ja stimmig da irgendwie mit sich selbst fühlt und identifiziert. Und ich glaube, das ist etwas, was ich jetzt aus unserem Gespräch mitnehme, dass dieses es für sich selbst ordnen und akzeptieren, glaube ich, vielleicht kannst du noch mal einen Satz dazu sagen, das war, was dir am Ende einfach sehr geholfen hat.
Ja, also gerade das Thema Akzeptanz ist ja ein großes Thema auch auf meinem Account und auch in meinem Buch. Es bringt nichts. Also ich kann mich natürlich auch schlecht machen, wenn ich den dritten Termin die Woche vergessen habe. Dann kann ich mich schlecht fühlen und sagen, oh Mann, ich bin so ein schlechter Mensch und ich bin so dumm und warum habe ich das nicht hinbekommen? Bringt aber nichts, macht es auch nicht ungeschehen, macht überhaupt nichts besser. Und so kann ich dann einfach irgendwie sagen, ja okay, ist jetzt so passiert, ist doof, aber wie kann ich es denn beim nächsten Mal besser machen? Oder kann ich vielleicht noch jemand mit ins Boot holen, der mich unterstützt? Oder kann ich das noch irgendwie an was anderes knüpfen? Also ich kann besser lösungsorientiert und offen bleiben, aber mich selber mögen und sagen, ja, ist halt so, als jetzt dann die ganze Zeit zu sagen, ja, ist halt so, aber ich bin halt schlecht und doof und komme nicht klar und alles nervt irgendwie. Also damit komme ich ja auch keinen Schritt weiter. Und deswegen ist dieses Akzeptanzthema, glaube ich, auch ganz wichtig. Und ich merke auch, dass es für andere Leute wichtig ist, da wenn ich zum Beispiel auf Instagram sage, naja, ist jetzt halt so gelaufen, das ist jetzt halt blöd, dann sagen Leute echt sowas wie, ach echt, das darf man, so darf man irgendwie denken und das ist in Ordnung. Ich glaube, das hilft auch Leuten, wenn jemand dann einfach sagt, naja, ist halt so.
Lisas Buch und ihren Instagram-Kanal verlinken wir euch auf jeden Fall auch nochmal in den Shownotes.
Ja, Lisa, vielen Dank, dass du so offen darüber sprichst und dass du über ADHS aufklärst und dass du heute bei uns zu Gast warst.
Ich bedanke mich auch bei dir.
Danke euch.
Wir beschäftigen uns jetzt mit der medizinischen Sicht auf ADHS und dafür haben wir uns einen Experten eingeladen, Dr. Daniel Schöttle. Er hat vor knapp 10 Jahren eine ADHS-Ambulanz für Erwachsene am Uniklinikum Hamburg-Eppendorf aufgebaut und geleitet. Heute ist er Chefarzt der Psychiatrie an der Asklepios-Klinik in Harburg. Daniel, wir freuen uns riesig, dass du dir die Zeit nimmst und dass du hier bist. Herzlich willkommen bei Auf Herz und Nieren.
Ja, freue mich sehr, mit dabei zu sein. Vielen Dank.
Daniel, wir haben von Lisa heute schon einiges über ADHS-Symptome gehört. In einigen dieser Symptome von ADHS erkennen sich bestimmt viele wieder. Geht mir auch so ein bisschen bei dem einen oder anderen, was sie erzählt hat. Kann man sagen, wir haben alle ein bisschen ADHS und wo setzt man denn die Grenze?
Das ist ja immer die Frage, ab wann beginnt eine psychische Erkrankung und ab wann ist es vielleicht eher oder im Teil des normalen Spektrums oder des üblichen Spektrums einzuordnen. Im Großen und Ganzen, viele psychische Erkrankungen haben Symptome, die wir so aus dem Alltag oder aus dem täglichen Erleben größtenteils, nicht alle, aber größtenteils auch erkennen. Natürlich, wenn dann ein gewisses Symptomcluster sich zu einem Syndrom zusammenfügt, kann aus dem Syndrom dann auf eine psychische Erkrankung geschlossen werden. Also es muss eine gewisse Konstellation in einer gewissen Altersspanne schon vorhanden gewesen sein. Und das Ganze, und das ist wichtig, sollte auch mit Leidensdruck einhergehen. Erst dann kann man davon sprechen, dass auch eine Diagnose gestellt werden kann. Und dass alle irgendwie so ADHSig sind, klar gibt es einzelne Symptome, die jeder kennt, würde aber, finde ich, immer sowohl ADHS als auch den Betroffenen überhaupt nicht gerecht werden, das Ganze unnötig verwässern, beziehungsweise auch gar nicht die positiven wie auch Schattenseiten von der ADHS ausreichend abbilden, wenn man sagt, irgendwie hat es ja jeder, weil das ist nicht so.
ADHS ist ja auch ein Thema, das in den sozialen Medien, also gerade jetzt auf TikTok oder Instagram, auch sehr viel darüber gesprochen wird. Da findet ganz viel Austausch auch statt. Und da gibt es ja auch das Phänomen, dass viele Leute sich sehr gut mit den Symptomen identifizieren können und sagen, ja, vielleicht habe ich selbst ADHS, weil da eben Betroffene oft dann berichten, wie das für sie ist. Und dann denkt man sich vielleicht, ja, klingt bei mir irgendwie ganz ähnlich. Was hältst du denn davon?
Der Vorteil von den sozialen Medien, gerade in puncto ADHS, ist, dass häufig Menschen eher mal niedrigschwelligen Zugang zur Beschäftigung mit ADHS oder anderen psychischen Erkrankungen erhalten, die normalerweise sich da gar nicht so an das Thema herangetrauen würden oder gar nicht so den Zugang hätten. Plus noch, dass es auch was Entstigmatisierendes sein kann, wenn man da jemanden sieht mit einer ADHS, der drüber frei berichtet oder über die Vor- und Nachteile von dem Ganzen berichtet. Nachteil kann natürlich auch sein, dass das, was wir auch mal am Anfang besprochen haben, im Sinne von hat irgendwie jeder so ein bisschen ADHS, dass es dann ein Stück weit was pathologisiert wird oder eine ADHS zugeordnet ist, was gar nichts mit ADHS zu tun hat, sondern was einfach mit regulären Beschäftigungen mit den Widrigkeiten des Lebens zu tun hat und jetzt nicht einer ADHS zugeordnet werden kann. Und was man auch noch sagen muss, auch wenn es vielleicht dann Hinweise gibt in den sozialen Medien, man selber erstmal auf das Thema bei sich kommt und vielleicht auch seine Therapeutin oder Therapeuten darauf aufmerksam machen kann, so muss man trotzdem eine ordentliche Diagnostik durchlaufen, um halt auch auszuschließen, zum einen ist es überhaupt tatsächlich was einen gewissen Erkrankungswert hat oder geht es vielleicht besser in einer anderen Erkrankung auch auf.
Jetzt hast du gerade schon von einer Altersspanne gesprochen, in der bestimmte Symptomatiken da sind. Man geht davon aus, dass das sozusagen im Kindesalter schon aufgetreten sein muss. Ist das richtig?
Genau. Die Symptomatik sollte im Kindesalter, also meistens nach ICD-10 vor dem 7. oder nach den neueren Diagnosekriterien vor dem 12. Lebensjahr schon vorhanden sein und sollte dann auch noch in unserem Fall jetzt ADHS im Erwachsenenalter noch in einer gewissen Ausprägung vorhanden sein, damit man die Diagnose auch stellen kann. Insgesamt wird so davon ausgegangen, dass wenn jemand eine ADHS im Kindesalter hatte oder hat, dass ungefähr 40-50% der Erwachsenen weiterhin auch eine ADHS-Symptomatik in unterschiedlicher Ausprägung dann auch noch weiterhin haben. Also es persistiert die ADHS in 40-50%.
Jetzt hast du schon erwähnt, dass viele Symptomatiken dann sich zusammenfügen, auch dass sozusagen der Alltag eingeschränkt ist. Wenn wir ganz konkret jetzt mal die Diagnostik uns anschauen, wie wird ADHS denn diagnostiziert?
Die Diagnosestellung, die ist eigentlich relativ einfach. Also man erhebt natürlich dementsprechend eine Anamnese mit Blick auch auf die frühe Kindheit beziehungsweise auf das Jugendalter, erfasst dann noch währenddessen in einem Interview, dass die Symptomatik erfasst, die einzelnen Kriterien guckt, differenzialdiagnostisch könnte das durch eine andere Erkrankung besser erklärt werden, erfasst dann noch Komorbiditäten und auch nochmal wichtig, was wir dazu machen, ist, dass wir häufig dann auch noch Angehörige oder wenn es die nicht gibt, langjährige Freunde oder Freundinnen mit dazu holen, eine sogenannte Fremdanamnese einholen, um dann möglichst viel Information sowohl in der Selbstwahrnehmung als auch durch eine Außenwahrnehmung einholen, um die Symptomatik dementsprechend gut einschätzen zu können. Hinzu kommt, was man auch noch machen kann, dass Fragebogenverfahren eingesetzt werden, also sogenannte Selbstrating-Fragebogen, wo der oder die Betroffene es dann selber ausfüllt oder Fremdeinschätzungsbögen, wo man dann von außen dann die Symptomatik einschätzt und dann kommt man zur Diagnose. Sollte sich währenddessen der Verdacht auf eine andere körperliche Erkrankung ergeben, die vielleicht eine Rolle spielt, dann sollte man halt noch weitergehende Untersuchungen einleiten, Blutbild oder ein MRT, ein EEG, was auch immer da dann ansteht. Insgesamt ist es sehr gut zu diagnostizieren. Ergänzend vielleicht noch sei erwähnt, dass auch mal ganz interessant ist, sich die Zeugnisse nochmal anzugucken von denjenigen. Häufig finden sich schon die, auch wenn man muss man manchmal ein bisschen so zwischen den Zeilen lesen, häufig finden sich schon Auffälligkeiten, die dann in den Zeugnissen beschrieben wurden, dass jemand unkonzentriert ist oder irgendwie im Unterricht auffällig war.
Muss man nochmal die Grundschulzeugnisse rauskramen. Ich weiß gar nicht, wo die sind. Daniel, du hast einen Begriff erwähnt, den du bitte vielleicht nochmal kurz erklärst, weil ich glaube, es weiß nicht jeder, was mit Komorbiditäten gemeint ist.
Genau, von der Komorbidität spricht man von der Begleiterkrankung. Also wenn jemand eine Erkrankung hat, im Falle der ADHS, ist es so, dass über 80% der Betroffenen noch zusätzliche Erkrankungen im Laufe ihres Lebens entwickeln, sogenannte Komorbiditäten. Und die müssen dann natürlich auch sowohl bei der Diagnosestellung als auch dann bei der Therapieeinleitung oder Therapiedurchführung beachtet werden.
Also es gibt typische Begleiterkrankungen, die häufiger gekoppelt auftreten. Das sind vor allem psychische Erkrankungen, oder?
Genau, also psychische und somatische Erkrankungen. Wenn man es jetzt mal auf die psychischen Erkrankungen runterbricht, dann ist es relativ häufig, dass wir noch substanzbezogene Störungen dann auch haben, also im Sinne von Missbrauch- oder Abhängigkeitserkrankungen, allen voran bei den etwas jüngeren Cannabis-Missbrauch oder Abhängigkeit, Alkoholabhängigkeit kommt deutlich häufiger vor, Nikotinabhängigkeit sowieso, aber auch Gebrauch von anderen Substanzen, affektive Störungen, also im Sinne von Depression oder bipolare Erkrankungen kommen häufiger vor, aber auch Angsterkrankungen, Persönlichkeitsstörungen.
Ja, warum das so ist, dass sie häufig zusammen auftreten, da kommen wir später auch auf jeden Fall noch drauf zu sprechen. Wir haben ja eben vorhin schon mit Lisa gesprochen und die hat ihre ADHS-Diagnose erst mit 27 bekommen. Wieso ist es denn so, dass ADHS immer noch oft übersehen wird oder auch nicht diagnostiziert wird?
Ich glaube, um bei dem Thema anzuknüpfen, ein Teil erklärt sich vielleicht darin auch über die Begleiterkrankungen im Sinne von, dass die dann teilweise auch das Ganze überdecken und dann steht die Suchterkrankung oder vielleicht die Depression, die rezidivierende Depression deutlich im Vordergrund und die ADHS, die dahinter steckt, die wird da gar nicht so beachtet. Weiterer Grund könnte sein, um jetzt nur einige zu nennen, dass es im Erwachsenenalter noch zu wenig Diagnostik und Diagnostikstellen gibt und Angebote, Behandlungsangebote für erwachsene Menschen. Da kommt es dann häufig zu einer unzureichenden Diagnostik. Teilweise dann auch die Diagnostik nicht durchgeführt wird, vielleicht auch, weil man irgendwie denkt, das sei kompliziert, wobei es gar nicht kompliziert ist in dem Fall. Und dann wird es auch teilweise übersehen, gerade zum Beispiel, wenn jemand gute Kompensationsmechanismen dann auch hat oder vorschnell abgeleitet, Mensch, der hat noch ein Studium geschafft oder sie hat ein Studium geschafft. Und es kann doch keine ADHS dann sein, wenn jemand das hinkriegt. Bei Frauen selber geht man davon aus, dass sie tendenziell etwas mehr dem unkonzentrierten Typ der ADHS angehören, dass der etwas häufiger vorkommt und dann fallen die nicht so schnell auf wie die Jungs oder die jungen Männer, die dann vielleicht Verhaltensauffälligkeiten auch nach außen zeigen, sondern sind dann eher so diejenigen, die so vor sich hin träumen und dann auch leichter dementsprechend übersehen werden.
Und kann es dann auch sein, dass Betroffene, also jetzt gerade vielleicht eher Kinder, dann auch versuchen, ihre Symptome vielleicht zu verstecken und sich irgendwie der Norm anzupassen, versuchen sich so zu verhalten, wie sie es halt auch bei ihren Freunden sehen und deswegen dann die Symptome gar nicht so auftauchen?
Ja, also gerade als Beispiel, wenn jemand eine einigermaßen gute Intelligenz dann auch und vielleicht nicht so einen ausgeprägten Ausprägungsgrad jetzt von einer ADHS hat, dann ist es natürlich durchaus möglich, das Ganze zu kompensieren und sich Mechanismen zu erlernen, die ADHS dann gar nicht so im Vordergrund erscheinen lassen. Aber man muss natürlich auch gleichzeitig berücksichtigen, dass häufig, das beschreiben die Betroffenen, oft recht eindrucksvoll, dass der Kompensationsaufwand sehr viel Energie auch erfordert und teilweise dann auch eine Erschöpfung eintritt oder dann versucht wird, mit anderen Mitteln die Symptomatik oder die das, was an Kompensationsleistungen erbracht wird, dass es dann wieder kontrolliert wird.
Jetzt haben wir sehr viele Symptome schon gehört. Daniel, du hast einige genannt. Wir haben vorher von Lisa einige gehört. Mich würde mal interessieren, wie viele unterschiedliche Symptome gibt es denn, die zur ADHS gehören können?
Im Großen und Ganzen sind so zwei große Bereiche, die eine Rolle spielen. Zum einen die Aufmerksamkeitsstörung und dann der Bereich Hyperaktivitäten, Impulsivität. Je nachdem, was eher dominiert, spricht man eher vom unaufmerksamen oder vom hyperaktiv-impulsiven Typ oder wenn alle Bereiche betroffen sind, dann vom kombinierten Typ der ADHS. Die Symptome, die sind natürlich auch in unterschiedlicher Gewichtung individuell vorhanden, aber so generell im Bereich der Konzentrationsstörung, dass dann Flüchtigkeitsfehler gemacht werden, jemand unaufmerksam ist, gerade wenn die Aufmerksamkeit über längere Zeit aufrechterhalten werden sollte oder dass dann gesagt wird, dass jemand nicht zuhört, vieles angefangen wird, Aufgaben nicht zu Ende gebracht werden, es eher auch Schwierigkeiten gibt, sich zu organisieren, zeitlich Aufgaben zu priorisieren und dass darüber berichtet wird, dass häufig Gegenstände dann auch verloren werden und insgesamt eher so vergesslich ist, leicht ablenkbar im Sinne von, dass alle Reize plötzlich auf einen einströmen oder selbst wenn man im ruhigen Raum dann sitzt, dass dann eine innere Ablenkbarkeit ist, dass dann schnell abgeschweift wird und sich mit anderen Themen innerlich beschäftigt wird, obwohl man sich eigentlich auf das Buch, was vor einem liegt, konzentrieren sollte. Die Hyperaktivität und Impulsivität, die zeichnet sich aus durch so eine motorische Unruhe, so einen ausgeprägten Bewegungsdrang, also so, dass man so das Gefühl hat, dauernd in Bewegung zu sein. Häufig auch, dass sich sehr laut bewegt wird oder Tätigkeiten laut erledigt werden. Und die Impulsivität merkt man meistens im Gespräch, dass dann mit Antworten herausgeplatzt werden oder andere unterbrochen werden, ausgeprägt von einer ausgeprägten Ungeduld dann auch berichtet wird, dass Dinge gesagt werden, ohne vorher ausreichend drüber nachzudenken. Und dann muss man sich immer überlegen, die Kriterien sind relativ kindlich formuliert, dass man die halt fürs Erwachsenenalter dann adaptiert, sich auch immer Beispiele nennen lässt von dem Ganzen, um auch wirklich abschätzen zu können oder einschätzen zu können, ist es jetzt was, was im Bereich des Üblichen liegt und der eine hat weniger, der andere mehr Aufmerksamkeitsspanne oder ist es wirklich so, dass dadurch auch eine Einschränkung dementsprechend besteht oder ein hoher Kompensationsaufwand geleistet werden muss. Im Erwachsenenalter ist es auch wichtig, sich zu überlegen, während im Kindesalter so diese motorische Unruhe, wenn sie jemand hat, sehr im Vordergrund steht, also im Sinne von nach außen sichtbar ist, wird die im Erwachsenenalter dann eher so internalisiert und macht sich durch so eine gesteigerte Nervosität oder innere Unruhe bemerkbar, dass man es zwar von außen vielleicht nicht so auffällt, aber man es schlecht aushält, dann in Sitzung irgendwie sitzen zu bleiben. Und auch in so Mikrobewegungen, dass dann, was weiß ich, mit dem Kuli ständig gespielt wird oder ganz leicht mit dem Stuhl gekibbelt wird, mit dem Bein gewippt wird, was dann andere vielleicht nervt. Das sind so die typischen Symptome von der ADHS. Und dann muss eine gewisse Anzahl erfüllt sein. Wie gesagt, schon beginnt im Kindes- und Jugendalter. Und dann kann man, wenn dieser Cut-off überschritten ist, der Symptome, kann man dann auch von der ADHS sprechen.
Mhm. Super, Daniel, das war jetzt nochmal gut zusammengefasst, finde ich. Jetzt wollen wir zu dem gehen, was da möglicherweise dahinter steckt, soweit das auch wissenschaftlich schon verstanden ist. Was weiß man denn über die Ursachen von ADHS? Also warum funktioniert das Gehirn eines Menschen mit ADHS eben anders als das Neurotypische?
Das ist eine gute Frage, die wir einfach noch nicht so genau wissen, warum das Ganze so ist. Was ist generell, dass es zu einem Ungleichgewicht, gerade was die Botenstoffe Dopamin und Noradrenalin, zum gewissen Teil auch Serotonin angeht und dass die hauptsächlich in den vorderen Hirnarealen, dass es da zu einem Ungleichgewicht kommt und tendenziell der Botenstoff zu schnell abtransportiert wird oder nicht ausreichend dann auch zur Verfügung steht, wodurch dann Konzentrationsstörungen etc. dann auch entstehen. Der genetische Einfluss wird vermutet. Es gibt einige Gene, die in ihrem Zusammenspiel dafür sorgen, wenn sie vorkommen, dass die Wahrscheinlichkeit deutlich ansteigt, dass eine ADHS auch entsteht. Wir merken das auch, dass wir relativ viele haben in unseren Sprechstunden, die dann über eigene betroffene Familienangehörige zu uns kommen oder über die eigenen Kinder. Also da besteht eine genetische Komponente. Man hat auch ein deutlich erhöhtes Risiko, selber eine ADHS zu haben, wenn man erstgradig Angehörigen hat, der selber von der ADHS betroffen ist. Also die genetische Komponente spielt da eine Rolle. Gibt noch andere Theorien, ungünstige soziale Entwicklungsbedingungen, sozioökonomische Faktoren, das sind aber eher so Allrounder, wo man auch nicht weiß, das hat meistens einen Einfluss, psychische Erkrankungen der Eltern hat einen Einfluss auf die Entstehung von psychischen Erkrankungen, so auch von der ADHS oder hängt es vielleicht schon mit dem zusammen, dass in der betroffenen Familie viele Menschen mit ADHS sind und zu dementsprechend dann auch vielleicht zu Besonderheiten kommt.
Das war ja früher so ein ganz großes Gerücht, dass man immer gesagt hat, ADHS kommt davon, dass die Kinder zu viel Fernsehen geschaut haben oder dass sie irgendwie, keine Ahnung, die Eltern zu wenig konsequent waren oder so. Also kann man da jetzt sagen, dass das auf jeden Fall widerlegt, oder würdest du sagen, das weiß man einfach noch nicht genau?
Also so eindeutig, dass den Eltern oder zuzuschieben oder jetzt, dass irgendwie das durch die Medien entsteht oder zu viel aufs Handy gucken, das ist schwierig, da einen kausalen Zusammenhang mitzukriegen. Klaro, kann man sich auch immer fragen, wie gesagt, in den Familien, wo es dann vielleicht Auffälligkeiten gibt, sich nicht richtig um die Kinder gekümmert wird, gibt es vielleicht auch schon vorher psychische Auffälligkeiten bei den Eltern, was eine Rolle spielt. Aber das lässt sich nicht eindeutig zuordnen. Was wir wissen, das ist sicherlich, dass es förderlich ist, wenn jetzt gerade, weil ihr es angesprochen habt, mit dem Konsum von Fernsehen oder von Medien, wenn das schon sehr früh gut drauf geachtet wird, dass sich der Konsum in engen Grenzen auch hält. Ja, es gibt Untersuchungen, die darauf hinweisen, dass mit dem, also dass sowohl, wenn jemand ein ADHS hat, kommt es zu einem deutlich vermehrten Gebrauch, teilweise auch pathologischen Gebrauch von sozialen Medien, von Internet etc., also zu nicht substanzgebundenen Störungen. Und auf der anderen Seite wissen wir auch, dass wenn jemand, auch wenn er noch keine ADHS hat, und gibt es Untersuchungen, die darauf hinweisen, dass wenn jemand sehr viele soziale Medien dann auch benutzt, dass im weiteren Verlauf ADHS-Symptome entstehen oder zunehmen können. Heißt nicht, dass jemand eine ADHS hat, heißt aber, dass Störung der Aufmerksamkeit, der Konzentrationsspanne dadurch auch entstehen können, wenn man selber nur noch sein Gehirn füttert mit sehr kurzen, schnellen, oberflächlichen Informationen.
Und wie ist es denn jetzt mit diesen anderen psychischen Begleiterkrankungen, die wir vorhin schon angesprochen haben, also sowas wie Depressionen, Angststörungen, Suchtproblematiken? Geht man da davon aus, dass das auch eher so aus einem sozialen Grund kommt? Oder ist es da so, dass man sagt, das kann vielleicht auch mit der Veränderung in den Hirnstrukturen zusammenhängen, dass man da ähnliche Dinge beobachtet?
Ich glaube, es lässt sich tatsächlich nicht trennen. Das hat soziale, genetische, neurobiologische Gründe. Es gibt Überschneidungen zwischen ADHS und zum Beispiel Autismus, aber auch bipolaren Erkrankungen, Schizophrenien. Das gibt es eine genetische Überschneidung, und sicherlich ungünstige soziale Entwicklungsbedingungen nehmen einen Einfluss auf die Entwicklung oder begünstigen die Entwicklung von psychischen Erkrankungen, potenziell traumatisierende Erfahrungen. Aber dass da jetzt direkt so einen monokausalen Zusammenhang abzuleiten, das ist schwierig. Also das kann man jetzt nicht so eindeutig herleiten. Ne? Das eine ist das neurobiologische oder genetische. Das andere ist aber, um jetzt mal zwei Begleiterkrankungen, die häufig sind, herauszupicken, Abhängigkeitserkrankungen und Depression. Bei Abhängigkeitserkrankungen wissen wir, dass ADHS-Betroffene früher mit Substanzkonsum anfangen, schneller sich Richtung Missbrauch und schneller dann Richtung Abhängigkeit auch bewegen. Es besteht teilweise auch eine große Offenheit, Substanzen zu konsumieren. Und was auch noch ist, die Selbstmedikationshypothese im Sinne, dass Substanzen dann konsumiert werden, weil dadurch in Anführungszeichen Behandlung der ADHS-Symptomatik erfolgen kann, im Sinne von einer inneren Beruhigung, unter Cannabis endlich mal schlafen zu können, abschalten zu können oder vielleicht dann auch mit Kokain oder Amphetamingebrauch, dass dann die Konzentration gesteigert wird oder innerlich eher so eine Ruhe einkehrt und das ein Stück weit Selbstmedikationsversuch auch ist, und möglicherweise erklärt das zum Teil, nicht komplett, aber zum Teil, warum es dann auch Suchterkrankungen häufiger gibt. Bei den anderen häufigen Erkrankungen, affektiven Erkrankungen, nimmt man da die Depression. Auch da wieder könnte man sich vorstellen, dass ADHS-Betroffene früh auch schon die Erfahrung machen, dass sie trotz eigentlich ausreichender kognitiver Fähigkeiten irgendwie scheitern. Ja, im Sinne von jetzt nicht in allem, aber frustrierende Erfahrungen machen, vielleicht anecken in der Schule, vielleicht auffallen, dass sie unkonzentriert sind, vielleicht in zwischenmenschlichen Beziehungen, dass es da Schwierigkeiten gibt und dann auch durch vermehrte Zurückweisung möglicherweise zu so depressiven Episoden auch kommen kann. Es sind aber jetzt nur ein Erklärungsmodell von vielen.
Daniel, jetzt hast du schon von Selbstmedikation gesprochen und da sind wir schon jetzt so im nächsten Themenkomplex, den wir mit dir besprechen wollen, nämlich der Behandlung. Ob und wie ADHS behandelt wird, das kann und soll jeder Betroffene natürlich mit seinem behandelnden Arzt oder Ärztin zusammen selbst entscheiden. Es gibt verschiedene medikamentöse Behandlungsoptionen. Kannst du uns mal erklären, wie diese Medikamente wirken?
Es stehen verschiedene Medikamente zur Auswahl in der Behandlung der ADHS. Zum einen die Stimulantien, die betäubungsmittelpflichtigen Medikamente wie Methylphenidaten, Lisdexamfetamin und das Nichtstimulans, das Atomoxetin. Und im Großen und Ganzen wirken diese Medikamente so, dass sie für einen Ausgleich im Dopamin- und Noradrenalinhaushalt, vor allem in den vorderen Teilen des Gehirns, sorgen.
Es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten als Medikamente, da sprechen wir dann noch drüber. Aber gibt es so Grundsatzregeln sozusagen, also für welche Patientengruppen kommt es grundsätzlich in Betracht, eben über eine Medikation nachzudenken?
Ich würde gemeinsam mit den Patientinnen und Patienten erstmal den Ausprägungsgraden, die Einschränkungen angucken und wie im Laufe des Lebens vielleicht schon Möglichkeiten geschaffen wurden, mit der ADHS-Symptomatik umzugehen. Und dann ein weiterer Teil würde ich mir angucken, ADHS geht ja auch mit vielen Stärken einher, mit vielen positiven Seiten. Wie sollte vielleicht die Umgebung geändert werden oder vielleicht das eigene Lernverhalten oder Arbeitsverhalten, damit die Stärken von der ADHS deutlicher zum Vorschein kommen können, dann auch genutzt werden können. Also auch das gilt zu beachten, nicht nur die Defizite, sondern auch, wie kann ich selber das Ganze optimiert angehen, indem mir die ADHS, die ich habe, zunutze mache.
Wenn wir über Medikamente sprechen, dann sollten wir ganz kurz auch über das Thema Nebenwirkungen reden. Wie ist das bei diesen Stimulantien und Nichtstimulantien? Wie häufig kommen Nebenwirkungen vor und was können das für Nebenwirkungen sein?
Insgesamt sind es relativ gut verträgliche Medikamente, wenn die eingenommen werden. Aber auch hier Nebenwirkungen kommen vor. Die kann man möglichst auch umgehen oder beziehungsweise minimieren, indem man halt mit einer sehr geringen Dosis dann auch anfängt und dann halt das Ganze langsam auch steigert. An Nebenwirkungen, um jetzt nochmal einige zu nennen, die vorkommen können, muss man bei den Erwachsenen natürlich auf Blutdruck und Pulserhöhungen achten. Gerade wenn jemand vielleicht schon kardiovaskuläre Risikofaktoren dann auch hat, dann was in der Anfangsphase vorkommen kann, Magenschmerzen oder auch mal Kopfschmerzen, eine vermehrte Reizbarkeit oder Schlafstörungen, die beschrieben wurden, um jetzt nur mal einige von den Nebenwirkungen zu nennen.
Wenn man jetzt keine Medikamente nehmen möchte, welche anderen Optionen gibt es denn dann noch? Also jetzt zum Beispiel mal Psychotherapie genannt, wie sieht es denn da aus?
Bei Psychotherapie, also insgesamt oder im Erwachsenenalter, fängt man eigentlich damit an, erstmal eine sogenannte Psychoedukation zu machen, also im Sinne von möglichst viel Information über die ADHS zu erarbeiten oder sich zu besorgen, um dann halt auch möglichst gut sich kennenzulernen und zu wissen, okay, wie ticke ich da und was kann ich denn auch nicht medikamentös tun, was sind vielleicht auch positive Seiten von der ADHS. Andere Möglichkeit, die es gibt, ist Psychotherapie, also psychotherapeutisch zu gucken, wie die ADHS-Symptomatik beeinflusst werden kann, macht aber auch von dem her Sinn, auch wenn die Psychotherapie nicht ganz so effektiv ist in der Behandlung der ADHS wie die Medikation, haben viele, die eine ADHS haben, schon in ihrer Biografie Erfahrungen gemacht, die vielleicht auch prägend waren und die dann in der Psychotherapie gut bearbeitet werden können. Oder wenn da gerade Begleiterkrankungen schon entstanden sind, finde ich eine Psychotherapie da wirklich sehr hilfreich. Andere Möglichkeiten sind, so einfach das immer klingt, aber es Ausdauersport, tatsächlich gibt es auch Studien dazu, Ausdauersport sorgt dafür, dass die Symptomatik deutlich zurückgeht, zumindest für eine gewisse Zeit nach dem Sport. Wer Ausdauersport nicht mag, egal, Hauptsache die Sportart macht Spaß und man kann sich dabei auspowern, aber das hilft häufig schon, um so von dem hohen Energielevel so ein bisschen in Anführungszeichen runterzukommen.
Wie sieht es denn mit Koffein aus? Ich habe von Betroffenen gehört, dass das denen tatsächlich helfen kann, dass es beruhigend wirkt, also nicht so wie bei den anderen Menschen eher aufputschend, sondern dass es eher so eine entspannendere Wirkung hat.
Das ist relativ häufig, dass dann die ADHS-Betroffenen berichten, dass sie sehr viel Kaffee oder Energy-Drinks etc. auch konsumieren. Das wird tatsächlich häufig berichtet, dass es eher einen beruhigenden Effekt hat oder einen konzentrationsfördernden Effekt, wenn dann sehr viel, wenn auch oft hohen Toleranz für Koffein, wenn dann sehr viel so koffeinhaltige Getränke konsumiert werden.
Daniel, jetzt hast du darüber gesprochen, wenn man mit dem Arzt zusammen dann überlegt, was es für Behandlungsmöglichkeiten gibt, dass man auch immer die positiven Seiten berücksichtigen muss. Lisa hat uns da auch schon einiges erzählt, was sie positiv an ihrer ADHS empfindet. Was sind es denn für häufige Dinge, die vielleicht auch jetzt Patientinnen und Patienten von dir nennen, die sie positiv an ihrer ADHS empfinden?
Ach, da gibt's ganz viel, was positiv an ADHS auch empfunden wird und auch ist. Das sind häufig Menschen, die sehr begeisterungsfähig sind oder von sich berichten, begeisterungsfähig auch zu sein, dass sie brennen für ein gewisses Thema, sich intensiv mit extrem viel Energie und Aufwand mit einer Thematik beschäftigen zu können. Auch die Tatsache, dass es heißt zwar Konzentrationsstörung, aber ADHS-Betroffene können auch einen Hyperfokus umschalten. Wenn sie was interessiert, dann können sie alles andere ausblenden, sich wirklich intensivst und konzentriert mit einer Thematik auch beschäftigen, dann unter Stress leistungsfähig zu sein. Stress entsteht vielleicht dann auch durch Prokrastinieren oder durch Aufschieben, aber gerade da entsteht dann auch eine Stärke, dass unter Stress eine Leistungsfähigkeit auch vorhanden ist, eine Offenheit, unkonventionelle Lösungen zu finden, vielleicht um die Ecke denken zu können, kreativ zu sein und dann, was auch mal wieder berichtet wird, ausgeprägte Gerechtigkeitssinn von Betroffenen, um jetzt nur einige von den positiven Merkmalen zu nennen, die ADHS-Betroffene, gibt sicherlich noch viel mehr, berichten.
Kannst du noch mal so ein paar Tipps geben, wie sich ADHS-Betroffene ihren Alltag vielleicht individuell leichter machen können, um mit der ADHS besser zurechtzukommen?
Zuerst, glaube ich, erstmal sich selber so zu akzeptieren mit den Besonderheiten und wie gesagt mit den Stärken und wo es vielleicht auch hapert und nicht gegen die ADHS anzukämpfen, sondern die als einfach so Bestandteil von einem selber zu akzeptieren und dann möglichst erstmal mit jemand das durchzugehen, zu gucken, okay, wo sind denn tatsächlich meine Problembereiche, wo muss ich mir ehrlich eine Unterstützung auch holen. Und wo schaffe ich es vielleicht auch selber nochmal, mich zu optimieren? Das kann sein, dass man Apps verwendet auf dem Handy, dass man sich einen Timer stellt oder dass man sich irgendwie einen Freund mit dazu nimmt, mit dem gemeinsam Aufgaben macht, mit dem eine Struktur erstellt, wie die Woche aussehen könnte, dass man die Schritte, die man plant, möglichst so wählt, dass dann auch ein Erfolg dabei entsteht. Also im Großen und Ganzen ist das sehr, sehr individuell. Aber ich finde es sehr hilfreich, tatsächlich sich mit dem Thema auch in der Literatur, es gibt sehr gute Bücher zum Thema ADHS, zu beschäftigen und dann individuell zu gucken, wo man vielleicht Unterstützungsbedarf dann auch noch hat und vor allem sich dann auch mit anderen Betroffenen auszutauschen, wie die das machen, welche Apps nutzen die, wie schaffen die sich konzentrationsfördernde Phasen für tiefgehendes Arbeiten, was ist dazu notwendig, brauchen sie vielleicht eine Musik im Hintergrund, brauchen sie irgendwie Nachtzeit, ein Einzelzimmer, was auch immer da ansteht.
Und jetzt gibt's noch einen praktischen Alltagstipp für euch und der ist nicht nur für ADHS-Betroffene interessant. Hier ist unser Goodie to go für die Hosentasche.
Und zum Schluss unser Goodie to go.
Seit einigen Jahren sind sogenannte Fidget Toys in aller Munde. Das sind kleine Gegenstände zum Rumspielen, die nicht nur Spaß machen, sondern vielen Betroffenen auch wirklich helfen können.
Ihr denkt jetzt vielleicht nur an diesen populären Fidget Spinner, also diesen Handkreisel, der eine Zeit lang wirklich überall zu sehen war. Es gibt aber noch viele andere Dinge. Zum Beispiel gibt's Fidget Toys wie Stressbälle oder auch so Würfel, die man auf- und zuklappen oder auseinanderbauen kann oder auch Ringe, an denen man rumdrehen kann. Also eigentlich alles, womit man irgendwie rumfummeln kann.
Die unterbewusste Beschäftigung mit den Fidget Toys kann helfen, sich zu konzentrieren und Stress abzubauen. Außerdem sind sie auch für die Feinmotorik und die Koordination gut. Vielleicht wollt ihr es mal ausprobieren.
Daniel, damit sind wir am Ende unserer Folge angekommen. Wir möchten uns ganz herzlich bedanken für die vielen interessanten Informationen. Ich glaube, wir haben ganz viel auf jeden Fall gelernt. Ansatzpunkte auch, wie man selbst helfen kann. Vielen Dank nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast und zu Gast bei uns warst.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Und auch nochmal danke an Lisa. Ihr Buch Hirngespinste verlinken wir euch natürlich in den Shownotes.
In unserer nächsten Folge geht es um das Thema Akupunktur. Wir beschäftigen uns nicht nur mit der Geschichte der Akupunktur, wie sie funktioniert und wirkt, sondern schauen auch ganz tief in die aktuelle Forschung und klären, wie und bei welchen Problemen Akupunktur nachweislich helfen kann.
Falls ihr Fragen zum Thema Akupunktur habt, dann schreibt uns gerne mal auf Instagram oder auch per E-Mail an podcast@focus-gesundheit.de. Und über Themenvorschläge freuen wir uns dann natürlich auch immer sehr.
Und wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast bewertet auf Spotify, Apple Podcast und Co. Damit könnt ihr uns wirklich einen Gefallen tun und uns unterstützen, wenn es euch gefällt. Abonniert uns auch gerne und klickt die Glocke, dann verpasst ihr keine neue Folge. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund. Und jetzt noch ein heißer Podcast-Tipp. Die Lust kommt im Alltag bei den meisten ja viel zu kurz. Ganz anders im Podcast Oh Baby. Hier gibt's Erotik und Sex satt. Jeden Mittwoch besprechen Leo und Josie die Themen ihrer Community und nehmen dabei kein Blatt vor den Mund. Oh Baby gibt's jeden Mittwoch neu.